Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Guten Abend und heute ist ein Tag zum Schämen für uns alle, weil wir die einzige Spezies der Welt sind, die sehenden Auges ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Das zeigt ein globaler Bericht über die Artenvielfalt, der heute in Paris veröffentlicht wurde und der deutlich macht, dass unsere Welt, wie wir sie heute kennen, vielleicht schon bald nicht mehr existiert. Zum Beispiel der Gartenrotschwanz, der schafft es nicht mehr über die Sahelzone bis zu uns zu fliegen, wenn sich die Wüste immer weiter ausdehnt. Außerdem vergiften wir sein Futter mit immer mehr Pestiziden, die wir auf Felder sprühen. Darunter leidet übrigens auch der Perlmuttfalter. Seine Raupe lebt an Ackerrändern und mag intensive Landwirtschaft so überhaupt nicht. Und dann ist da auch noch der Moorfrosch. Er braucht es nass. Und wenn wir seine Sümpfe weiter austrocknen, zum Beispiel um neues Bauland zu erschließen, hat er schlechte Karten. Das sind nur drei Arten, denen wir das Leben schwer machen. Und der Bericht der Wissenschaftler geht noch wesentlich weiter. Sie sagen, es gibt weltweit schätzungsweise 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Und davon sind rund 1 Million vom Aussterben bedroht. Unter ihnen 40% der Amphibien und 25% der Säugetierarten.
Die Elefanten der Serengeti sind ebenso bedroht wie die Berggorillas in Ruanda. Noch nie seit Existenz der Menschheit sind so viele Tier- und Pflanzenarten ausgestorben wie gerade jetzt, so der Artenschutzbericht, der heute vom Weltbiodiversitätsrat vorgestellt wurde. Er zeichnet ein unheilvolles Bild.
Wir nutzen überall Pflanzen, wir ernähren uns davon und wir müssen die Systeme aufrechterhalten und die basieren eben auf Interaktionen von verschiedenen Arten. Und wenn die verloren gehen, riskieren wir eben die Funktionsweise unserer Systeme.
Die Ursachen seien menschengemacht. Die intensive Land- und Forstwirtschaft und der Städtebau seien ebenso verantwortlich wie die Überfischung der Meere, die allgemeine Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Ganz allgemein fordern die Wissenschaftler weniger Umweltverschmutzung, weniger Konsum und weniger Monokulturen in der Landwirtschaft. Es gibt praktisch keinen Ort auf der Welt, der nicht von Menschen beeinträchtigt wird. 3/4 der Landfläche sind bereits verändert worden und genauso 60% der Meere. Noch sei es nicht zu spät. Zu diesem Ergebnis kommen die Experten auch. Doch der bedrohlichen Entwicklung müsse sofort global begegnet werden. An die Politik gerichtet fordern sie, mehr Naturschutzgebiete auszuweisen, die Ökosysteme besser zu überwachen und Subventionen in der Landwirtschaft für Nachhaltigkeit zu zahlen.
Was wir tun, ist, dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Wir zerstören die Grundlage unserer Lebensmittelproduktion. Wir zerstören die Grundlage dessen, woher wir medizinische Kenntnisse haben. Und das kann so nicht weitergehen.
Zum ersten Mal liegt mit diesem Bericht jetzt eine von allen 132 Mitgliedstaaten akzeptierte wissenschaftliche Grundlage über den Zustand des Artenschutzes vor.
Die Wissenschaftler sagen, wir müssen weg von diesem Wachstumsgedanken, diesem immer mehr, immer mehr. Und das steht natürlich komplett im Gegensatz zum derzeit gültigen Wirtschaftsdogma. Jedes Land will mit einem möglichst dicken Wirtschaftswachstum glänzen. Ist unter anderem auch der Kern des Handelskonflikts zwischen China und den USA. Und da ist ja eine überraschend neue Runde eingeleitet worden. US-Präsident Trump twittert gestern, dass er mit dem Verlauf der Verhandlungen nicht zufrieden sei und deshalb, zack, die Zölle drastisch erhöhen werde. Erste Reaktion darauf war heute an den Börsen zu sehen. Hier in Hongkong sackten die Kurse ab. Zog sich übrigens bis zu uns. Auch der DAX fiel merklich. Es hieß, damit habe Trump viele auf dem falschen Fuß erwischt. Verena Bünden in Washington. Diese Sonderzollerhöhung in den USA, wie ist die angekommen? So kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde, die sollten ja direkt weitergehen, die Verhandlungen mit China.
Ja, und auch deswegen sind die Amerikaner hier ganz besonders überrascht von diesem neuen Kurs. Denn bislang hatte man andere Signale von Präsident Trump gehört. Er hatte immer gesagt, eine Einigung stehe kurz bevor. Und am Mittwoch sollte eben diese 100-köpfige chinesische Delegation zur finalen Verhandlungsrunde anreisen. Stattdessen jetzt die Rückkehr zum harten Kurs. Präsident Trump hat gesagt, er wolle ab Freitag schon die schon existierenden Zölle auf 200 Milliarden Dollar schwere Waren von 10% auf 25% erhöhen. Er hatte das eigentlich für Januar vorgehabt, es war aufgeschoben worden, jetzt soll Freitag also da der Stichtag sein. Und er hat in Aussicht gestellt, dass er auch die noch unverzollten Waren im Wert von mehr als 300 Milliarden Dollar auch mit 25%igen Zöllen belegen könnte. Faktisch würde das bedeuten, dass dann sämtliche chinesischen Einfuhren in die USA quasi verzollt werden müssten. Eine maximale Drohung an Peking also.
Glaubt er, dass die Chinesen damit einknicken?
Naja, zumindest gab es hier Befürchtungen, dass sie erstmal auch harte Linie fahren, dass sie die Gespräche absagen. Letzter Stand ist aber, dass diese Gespräche stattfinden werden, wenn auch vielleicht mit kleinerer Delegation und unklar, ob der Vizepremier noch mitreist. Hinter Trumps Drohungen sehen Beobachter eine Taktik. Wir haben Eskalationen in der Schlussphase der Verhandlungen auch vorher schon bei Trump gesehen. Vielleicht ist das der Versuch, eben in strittigen, offenen Verhandlungspunkten ein Zugeständnis zu erzwingen. Allerdings steht auch für Trump einiges dabei auf dem Spiel, denn auch wenn er sich rühmt und sagt, Zölle bedeuten Einnahmen für den US-Haushalt, ist das nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass die US-Verbraucher die Zeche zahlen, denn diese höheren Importzölle, die werden als Preissteigerungen an sie weitergegeben. Das heißt also, jede Ausdehnung von Zöllen würde bei den Amerikanern noch deutlich spürbarer und deutlich schmerzhafter ankommen.
Dankeschön, Verena, nach Washington. Und von da aus gucken wir nach Istanbul, die traumhafte Millionenmetropole in der Türkei, in der es jetzt anscheinend um alles geht. Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei, hat Erdogan im Wahlkampf gesagt. Und diese wichtige Stadt an die Opposition verloren. Auch das Nachzählen von Stimmen half nichts. Es blieb der Bürgermeister, der nicht aus Erdogans Partei, sondern von der Konkurrenz ist. Aber heute Abend hieß es, dass Erdogans Kampf um Istanbul in die nächste Runde geht. Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur will die Wahlbehörde Neuwahlen anordnen.
Ekrem İmamoğlu am Abend vor Anhängern. Er lächelt, wirkt gefasst und hält eine feurige Rede. Erdogan erwähnt er mit keiner Silbe. Die Annullierung der Wahl durch den Hohen Wahlrat hält er für eine Farce. Ich verurteile den Hohen Wahlrat. Ich verurteile ihn. Ich verurteile ihn. Der Oppositionspolitiker und bisherige Oberbürgermeister Istanbuls gibt sich kämpferisch. Doch ob die Opposition an der Wahl am 23. Juni teilnimmt oder diese boykottiert, soll erst morgen mit der Parteispitze der CHP in Ankara entschieden werden. Mal wieder hat der türkische Staatspräsident Erdogan seinen Willen offenbar durchgesetzt. Nachdem der Oppositionskandidat İmamoğlu mit etwa 13.000 Stimmen Vorsprung gewählt und anschließend zum Oberbürgermeister ernannt wurde, forderte Erdogan vom Hohen Wahlrat Neuwahlen für Istanbul. Angeblich habe es Unregelmäßigkeiten und Rechtsverstöße gegeben, hieß es mehrfach aus der Erdogan-Partei AKP. Sadi Güven, Vorsitzender des Hohen Wahlrats, gab sich nach der Veröffentlichung der Annullierung ungewohnt wortkarg. Ich werde nicht viel sagen. Das Verfahren ist abgeschlossen. Der Hohe Wahlrat hat vollzählig teilgenommen. Wir haben euch das Ergebnis schriftlich mitgeteilt. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Eine wirkliche Begründung, warum die Wahl annulliert wurde, fehlt bisher. Bei den Wählern in Istanbul gibt es zwei Lager. Kann es in einer Demokratie so etwas überhaupt geben? Die Entscheidung des Hohen Wahlrats, die Wahlen in Istanbul zu wiederholen, ist richtig. Am 23. Juni soll der Oberbürgermeister von Istanbul neu gewählt werden. Dagegen protestieren viele Istanbuler schon heute Abend mit Topfschlagen.
Unser Korrespondent in Istanbul ist Oliver Meyer-Rüth. Oliver, guten Abend. Aufstand mit Kochtöpfen ist ja das eine, aber eine Neuwahl hat ja auch noch ganz anderes Potenzial der Gegenwehr. Wie erleben Sie die Situation gerade in Istanbul?
Ja, es gibt schon Menschen, die heute Abend auf die Straße gegangen sind, auch in dem einen oder anderen Stadtviertel. Aber jetzt um die Uhrzeit ist es dann doch wieder ruhig geworden. Aber man hat eben diese Töpfe gehört, dieses Topfschlagen, und da merkt man schon, es gibt einige Menschen hier, die unzufrieden sind mit dieser Entscheidung des Hohen Wahlrats.
Erdogan hatte ja gesagt, niemand hat das Recht, sich mit 14.000 Stimmen mehr zum Sieger zu erklären. Wie soll das jetzt weitergehen?
Das muss man sehen, wie morgen sich die Opposition entscheidet. Ekrem İmamoğlu will morgen nach Ankara fliegen zur CHP-Spitze, also zur Spitze dieser Oppositionspartei, und dort beraten, ob man eben an dieser Wahl dann teilnimmt. oder vielleicht sogar die Wahl boykottiert. Man hört ja aus der Opposition, dass das alles nichts mehr mit Demokratie zu tun hätte. Von Diktatur ist die Rede und man hört diesen Spruch immer wieder. Jetzt wird eben so lang gewählt, bis Erdogan die Wahl gewinnt. Es ist auch so, dass diese Wahl ja am 23. Juni stattfinden soll. Da haben hier in der Türkei bereits die Schulferien begonnen und möglicherweise sind also viele CHP-Wähler, die zur Mittelklasse gehören, dann im Urlaub. Und da sagt man, das könnte eine Strategie der AKP sein, dass man eben dadurch die Wahl gewinnt, dass einfach viele CHP-Wähler dann gar nicht hier vor Ort sind.
Dankeschön für Ihre Einschätzung. Live aus Istanbul, Oliver Meyer-Rüth. Und wir kommen nach Deutschland und alle wissen, dass wir hier ein Problem haben. Jeden Tag sterben Menschen, weil sie kein Spendeorgan bekommen. Zu wenige entscheiden sich zu spenden. Das will der Bundesgesundheitsminister ändern. Sein Gesetzentwurf liegt auf dem Tisch. Danach ist jeder erstmal automatisch Organspender, bis er widerspricht. Aber jetzt gibt es einen Gegenentwurf. Politiker unterschiedlicher Parteien haben ihn heute vorgelegt und wollen, dass jeder Mensch ausdrücklich zustimmen muss, bevor ihm Organe entnommen werden.
Ein neues Herz. Dieser Patient hat mit einer Organspende die Chance auf ein neues Leben. Viele andere Schwerkranke haben dieses Glück nicht. Bundesweit warten etwa 9.400 Patienten auf ein Herz, eine Niere oder eine Leber. Jedes Jahr spenden aber nur knapp 1.000 Menschen ein Organ. Statistisch gesehen stirbt alle 8 Stunden ein Patient, weil kein Spender gefunden wird. Einig sind sich alle. Die Zahl der Organspender muss steigen. Nur wie das erreicht werden kann, wird viel diskutiert. Für eine Gruppe von Abgeordneten muss die Entscheidung bewusst und freiwillig bleiben.
Es mangelt in der Bevölkerung nicht an Solidarität, es mangelt auch nicht an Bereitschaft zu spenden, sondern es mangelt daran, dass es wirklich einfach für die Menschen ist, als Organspenderin oder Organspender registriert zu werden.
Einfacher soll es mit einem neuen elektronischen Melderegister werden, zusätzlich zum Spendeausweis. Die darin erfassten Spender sollen ihre Entscheidung jederzeit ändern können. Hausärzte sollen alle 2 Jahre über Organspende aufklären, Passmeldestellen auf das Register hinweisen. Eine Pflicht zur Organspende lehnen die Abgeordneten ab.
Aus unserer Sicht ist die Widerspruchslösung, die davon ausgeht, dass den Menschen Organe entnommen werden dürfen, wenn sie nicht ausdrücklich widersprochen haben, nicht mit diesem Selbstbestimmungsrecht des Menschen sowie dem Recht auf körperliche Unversehrtheit vereinbar.
Gesundheitsminister Spahn hält dagegen. Beide Gesetzentwürfe seien verfassungsrechtlich unbedenklich.
Mir war von Anfang an wichtig, dass wir breit diskutieren, dass die unterschiedlichen Argumente eine Rolle spielen und dass wir auch über Alternativen diskutieren. Und deswegen leistet der jetzige, der zusätzliche Vorschlag einen wichtigen Beitrag zur Debatte.
SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagt, Spahns Entwurf sei die wirkungsvollere Lösung.
Ich glaube nicht, dass Behördengänge beispielsweise also der richtige Anlass sind, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen. Wenn Sie zum Beispiel die Papiere verloren haben und müssen den Führerschein erneuern lassen oder Ähnliches, dann wollen Sie sich nicht mit der Organspende beschäftigen.
2 Alternativen liegen auf dem Tisch. Der Bundestag will noch vor der Sommerpause über beide Vorschläge diskutieren und bis Ende des Jahres abstimmen. Ohne Fraktionszwang.
Das Mathe. Nicht immer für gute Laune sorgt, haben die meisten im Laufe ihrer Schulzeit irgendwann mal erlebt. Dass Mathe schwer sein kann, frustrierend, ist auch kein Geheimnis. Und eine Mathe-Abiturklausur gehört ja selten zu den tollsten Erinnerungen des Lebens. Und hätte es damals sowas wie das Internet gegeben und die Möglichkeit, sich mit einer Online-Petition über die Abiturklausur zu beschweren, ich bin mir sicher, es wäre seit Jahrzehnten ein Ritual, in jeder Schülergeneration genau das zu tun. Aber im Jahr 2019 ist es neu, Online-Aufstand gegen angeblich zu schwierige Matheprüfungen.
Einfach nur schwer. Gemeinsam gehen Samira, Lukas und Michael in einem Übungsbuch vergleichbare Aufgabenstellungen in der Mathe-Abiturprüfung noch einmal durch. Die Schüler aus dem bayerischen Oberstdorf hatten sich für die Prüfung am Freitag eigentlich gut vorbereitet gefühlt. Doch vor allem Stochastik und Geometrie bereiteten unerwartetes Kopfzerbrechen.
Also ich bin so zuversichtlich, wie man halt in Mathe sein kann, relativ gut vorbereitet in die Prüfung gegangen und war dann relativ geschockt oder verzweifelt in der Prüfung, weil ich viele Aufgaben nicht verstanden habe oder nicht lösen konnte.
Bundesweit wehren sich Schüler in Online-Petitionen gegen angeblich zu schwere Matheprüfungen. Eine Forderung, der Notenschlüssel soll gesenkt und dem Schwierigkeitsgrad angepasst werden. Vertreter der Lehrer mahnen dagegen zur Gelassenheit. Im Internet lasse sich Erregung schnell mobilisieren.
Unsere Rückmeldungen zeigen, Rückmeldungen der Lehrkräfte, aber teilweise auch schon von den Schülern, dass der Rahmen, der Schwierigkeitsrahmen ganz normal ist und dass wir uns mit Sicherheit nicht auf schlechte Ergebnisse einstellen müssen.
Wenn es allerdings doch noch Anzeichen für eine erschwerte Prüfung gäbe, müsse über eine Neubewertung nachgedacht werden, sagt der Meidinger. Auch die Kultusministerien in den Ländern wollen noch einmal nachrechnen.
Wie konnte das gestern passieren? Ein russisches Flugzeug muss in Moskau notlanden. Es fängt Feuer. 41 Menschen sterben. Heute begann die Aufarbeitung dieses schrecklichen Unglücks und es gibt viele Fragen und Ungereimtheiten. Warum musste das Flugzeug umkehren? Wo war die Feuerwehr in dem Moment und warum hatten gerettete Passagiere noch Zeit, ihr Handgepäck aus dem Unglücksflieger zu tragen?
Kaum vorstellbar, dass hier Menschen überlebt haben. Seit heute früh wird das Wrack untersucht. Man ermittle in drei Richtungen, heißt es. Mangelnde Qualifikation der Besatzung, ein Defekt am Flugzeug oder ein Blitzeinschlag, der einen Systemausfall verursacht haben könnte. Nur 4 Minuten nach dem Start hatte der Pilot einen Notruf gesendet und dann eine Notlandung versucht. Mit vollen Tanks zum Ablassen des Treibstoffs war offenbar keine Zeit. Beim harten Aufsetzen fing die Maschine Feuer. Der Sprecherin des Ermittlungskomitees fiel es heute sichtlich schwer, vor die Presse zu treten. Von 78 Menschen an Bord haben 37 überlebt, 33 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder. Wie viele Tote, fragt jemand nach. 41 Menschen. In Russland werden jetzt viele Fragen gestellt, auch die nach der Feuerwehr. Die stand trotz Notrufs nicht bereit. Es dauerte knapp 2 Minuten, bis der erste Löschzug kam. Es gibt auch Kritik an den Passagieren, denn viele von ihnen hatten ihr Handgepäck dabei, als sie das Flugzeug verließen. Möglicherweise hat das andere das Leben gekostet. Die Suche nach dem Gepäck, vermuten Experten, hat die Evakuierung unnötig verzögert.
Heute schauen viele zum Mond. Die Mondsichel zeigt Muslimen an, dass der Fastenmonat Ramadan beginnt. Im Nahen Osten sind viele Städte, wie hier zum Beispiel Amman in Jordanien, entsprechend geschmückt. Und traditionell ist es nicht nur im Ramadan besinnlich, sondern laut. Und zwar mitten in der Nacht.
Weckruf im Morgengrauen. Von heute an trommelt Dalal Abdelkader jede Nacht zwischen 3:30 und 4:30 in den Straßen Kairos, um Gläubige aus dem Bett zu holen. Die letzte Chance für eine kräftige Mahlzeit bis zum Sonnenuntergang. Ich mag diese Aufgabe, weil ich Menschen damit etwas Gutes tun kann. Ich habe selbst kein Geld, dafür allerdings bin ich gesund und habe eine kräftige Stimme. Solange die Sonne über Kairo scheint, ist für Millionen Muslime Essen und Trinken tabu, ebenso wie Rauchen und Sex. Der Ramadan ist ein Monat des Gebets, der Einkehr, der Familie. Auf den Märkten decken sich die Menschen mit Lebensmitteln ein für das festliche Mahl am späten Abend im Kreise von Familie und Freunden. Wir alle fasten, meine Brüder, meine Mutter, und am Abend genießen wir gemeinsam das Iftar. Das ist sehr schön. Meine beiden Kinder sind 15 und 13 Jahre alt. Auch sie fasten den ganzen Tag. Sie sind darin geübt, haben schon damit angefangen, als sie noch ganz jung waren. Kairo im Licht der Laternen. Die Menschen rücken zusammen im Nahen Osten. Für sie bedeutet Ramadan Hoffen auf Besinnlichkeit und Frieden.
Das sind auch schöne Wünsche für ein neugeborenes Baby. Und es gibt ein ganz besonderes. Das ist leider jetzt das einzige Foto, was wir Ihnen präsentieren können. It's a baby boy war die eindeutige Nachricht auf dem Londoner Fernsehturm. Die Königsfamilie hat heute Morgen ganz früh Nachwuchs bekommen. Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie Harry in Windsor mitteilte, kam der Junge heute früh auf die Welt und wiegt etwa 3300 Gramm. Mutter und Kind gehe es unglaublich gut und er sei unglaublich stolz, wie eine Frau sowas schafft, sagte er. Über einen Namen dächten sie noch nach. Das Baby nimmt den 7. Rang in der Thronfolge ein, direkt hinter Harry. Wir wünschen dem kleinen Adligen viel Sonne in seinem Leben, natürlich im übertragenen Sinne, denn wir hier brauchen zumindest für die Natur noch ein bisschen mehr Regen.
In der Nacht fallen vor allem in der Mitte ein paar Schauer, auf den Bergen Schneeschauer, mitunter ist es auch klar. Am Tag teils Sonnenschein, auch mal für längere Zeit, teils Wolken. Mit Schauern muss vor allem in der Mitte, im Nordwesten sowie an den Küsten gerechnet werden. Im Laufe des Tages morgen steigen die Temperaturen an auf 8 Grad in Oberfranken und 16 Grad im Breisgau. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf 8 Grad am Oberrhein und minus 2 Grad im Bayerischen Wald.
Boah, es bleibt einfach kalt. Wir müssen da durch. Damit schicken wir Sie jetzt aber ins Bett. Und die nächsten Nachrichten können Sie in der Tagesschau gegen 2.15 Uhr sehen. Morgen Abend sind wir dann wieder für Sie mit einem neuen Nachtmagazin da. Gute Nacht.